Ihr lieben Geschwister, wir wollen an den bevorstehenden Abenden mit der Hilfe unseres Herrn, mit einem Glaubensmann des Alten Testaments beschäftigt sein, der sehr bewusst unter dem Erlebnis gestanden hat, dass die gute Hand seines Gottes über ihm war. Und ich denke, solch ein Erleben wünscht sich jeder, dass man so Tag für Tag von Gelegenheit zu Gelegenheit erfahren darf, dass die Hand Gottes anerkennend, führend, leitend über uns ist. Und dass wir so einen Glaubensweg gehen können und ein Glaubenshandeln praktizieren können, das zeigt, in welch einer Gemeinschaft wir stehen. Dann wird unser Leben in der Tat zur Ehre unseres Herrn sein. Zeig uns deinen Willen, den wir gern erfüllen wollen, solange du uns hier auf dieser Erde lässt. Und wenn wir uns mit diesem Esra ein wenig beschäftigen dürfen, denke ich, wird der Herr uns auch ganz persönlich zeigen, wie wir mehr und mehr unter solch ein Erlebnis kommen können. Denn in den Teilen des Alten Testaments haben wir es ja nicht einfach mit Information historischer Verhältnisse zu tun. Und das Neue Testament sagt sehr genau, dass alles, was Gott zuvor geschrieben hat, zu unserer Belehrung, zu unserem Nutzen sein soll. Das heißt, das Thema der vorstehenden Abende will Gott in mein und dein Herz erneut hineinbringen. Und so wollen wir das Wort Gottes aus dem Buch Esra lesen. Wir lesen aus Esra 7. Damit beginnt übrigens der zweite Teil dieses Buches. Esra 7, wir lesen ab Vers 1. Unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien, zum Esram, der Sohn Seraias, des Sohnes Azarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalloms, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Azarias, des Sohnes Mirajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes Pinias, des Sohnes Eliasas, des Sohnes Aarons, des Hauptpriesters. Dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr. Und es zogen einige von den Kindern Israel und von den Priestern und den Leviten und den Sängern und den Torhütern und den Metinim nach Jerusalem hinauf im 7. Jahr des Königs Artasasta. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat, das war das 7. Jahr des Königs, denn am 1. des 1. Monats war der Beginn des Hinaufzugs aus Babel und am 1. des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasasta Esra, dem Priester, dem Schriftgelehrten gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote des Herrn und seinen Satzungen für Israel. Und dann wollen wir aus dem nachfolgenden Brief einen Kernvers lesen, in Vers 23. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Dann lesen wir den Schluss ab Vers 27. Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dieses in das Herz des Königs gegeben hat, um sein Haus des Herrn zu verherrlichen, das in Jerusalem ist, und der mir Güte zugewandt hat vor dem König und seinen Ratgebern und allen mächtigen Fürsten des Königs. Und ich erstarkte, weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war, und ich versammelte Häupter aus Israel, dass sie mit mir hinaufziehen, soweit Gottes Wort. Ihr lieben Geschwister, persönlich geht es mir so, dass ich von Zeit zu Zeit einfach mal in die Bücher Esra und Nehemia reingucken muss. Ich kann euch auch den Grund sagen. Wenn wir die Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes kennen, ist das ja im Grunde eine sehr deprimierende Geschichte, was die Glaubenstreue dieses Volkes anbelangt. Immer und immer wieder hat Gott sich um dieses Volk, das er aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat, aus Ägypten herausgebracht, das er zu sich selbst gebracht hat und dann, als sie unmittelbar in der Wüste waren, gesagt hat, wie auf Adlersflügeln habe ich euch zu mir gebracht. Und ihr sollt mir ein Eigentumsvolk sein, eine heilige Nation aus allen Völkern heraus. Und ihr sollt mir ein Volk priesterlich dienender Leute sein, Menschen sein. Und er hat diesem Volk die Gnade und den Vorzug geschenkt, inmitten des erlösten Volkes zu wohnen, um dort angebetet zu werden von diesem selbigen Volk. Und so hat der Herr Güte um Güte erwiesen. Und dieses Volk ist dennoch abgewichen. Eben das ist das Bild des alttestamentlichen Gottesvolkes. Bis Gott schließlich Gericht und Zucht über dieses Volk bringen musste, zunächst über das Nordreich, dieses Zehn-Stimme-Reich, das er in die assyrische Gefangenschaft geführt hat, und dann eine Weile später das Südreich Israel, das dann in die babylonische Gefangenschaft kam. Und ihr Lieben, aus diesem Niedergang, aus diesen demütigenden Verhältnissen heraus, zeigt uns dann Gott in diesen Büchern Esra, Nehemia, auch Haggai, Sacharja eingeschlossen, die als Propheten ihre Aufgabe, ihren Dienst haben, wie er inmitten dieses Volks die Gnade der Belebung und der Erweckung schenkt. Ich habe mir heute Nachmittag nochmal den Anfang des Buches Esra angeschaut. Eben da braucht Gott nicht viele Worte, um deutlich zu machen, was hier die markanten Wahrheiten sind. In dem so und so vielen Jahre Diskurs dieses mächtigen Herrschers der damaligen Zeit, er sagt, ich bin Herrscher über die Welt. Und dann sagt die Schrift, da erweckte der Herr das Herz dieses Mannes. Und zwar in Übereinstimmung mit seiner Verheißungstreue, nämlich den Worten gemäß, die er einmal durch den Propheten Jeremia viel, viel früher gesagt hatte. Da wird dreierlei deutlich, ihr Lieben. In den ersten drei Versen allein, dass Gott souverän die Gnade seiner Belebung und Erweckung schenkt. Daran können wir die Güte Gottes erfahren. Was in seinem Herzen ist für sein erlöstes Volk, trotz allem zu kurz kommt. Er will Belebung und Erweckung schenken. Und eben das tut er in Übereinstimmung mit seinen eigenen Zusagen. Er lässt sein Volk nicht. Damals und heute. Und ihr Lieben, wenn er Erweckung schenkt, wenn er Wege der belebenden, zurückführenden Gnade geht, dann müssen sich selbst die größten Machthaber dieser Welt seinen Willen fügen. In der Schrift lesen wir einmal diesen wunderbaren Vers, der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche. Da Menschen da vor Verhältnissen gestanden haben, gesagt, hier ändert sich nichts mehr. Letzte Woche noch gehört. Der kommt nie wieder zurück. Dann sagt Gottes Wort, der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche. Und was hat er mit dem Saulus von Tarsus gemacht? Fanatiker bis aufs Blut, ihr Lieben. Und dann kommt ein Augenblick da vor den Toren Damaskus, da erscheint der Herr aus der Herrlichkeit des Himmels. Diesem Mann tritt in sein Leben und er verändert es völlig und gebraucht es dann für sich, ihr Lieben. Das hätte niemand gedacht. Selbst die Gläubigen in Jerusalem haben gesagt, können wir dem trauen? Nein, dem Gott ein Werk tut. Dann kann er das gegen jede menschliche Macht, gegen jeden menschlichen Vorsatz durchsetzen. Das ist eben unser Gott, ihr Lieben. In seiner ganzen Souveränität, in seiner ganzen Macht lässt er seine Gnade und Liebe tätig werden, um zu seinem Ziel zu kommen. Und das Ziel in den Büchern Esra und Nehemia war, dass er dieses Volk aus der Gefangenschaft Babels wieder zurückbringen wollte, und zwar all die, deren Herz freiwillig sich dieser belebenden Gnade stellt. Und eben, was mir auch bei diesem Esra als Person so nahe geht, ist, dass dieser Mann sich einfach von der erweckenden Gnade Gottes mitnehmen lässt. Der lässt sich mitnehmen. Da wird nicht diktiert, auch in Kapitel 1 nicht, als es um die Rückführung unter Zerubabel und Jeschua geht, jeder, der wenigen Herzens war, der machte sich auf, ihr Lieben. Das ist die Seite der menschlichen Entscheidung und Verantwortung. Belebende Gnade Gottes wird beantwortet, ihr Lieben, durch bereitwilligen Glauben der Menschen. Ist das heute noch unser Thema übrigens? Ist das unser Thema? Ich gehe mal ein paar hundert Jahre zurück, dass eine große Reformation auf den Weg gebracht wurde, dank der Gnade Gottes. Wo Gott diesen Mann Martin Luther gebraucht hat, wo er dann diese drei großen reformatorischen Prinzipien sich zum Leitgrundsatz für all seinen Einsatz, seinen Eifer und seine Bemühungen gesetzt hat, sola gratia, allein die Gnade, sola fide, allein der Glaube und sola scriptura, allein die Schrift. Und so ist er eingetreten für die Wahrheit und Rechte Gottes. Dann hat dieser Mann eine Schrift verfasst über die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Der kannte natürlich auch das Alte Testament. Ja. Der wusste, was die babylonische Gefangenschaft für dieses Volk Gottes des Alten Testaments bedeutet hat. Und Verhältnissen der Verwirrung, fernab von der eigentlichen ursprünglichen Berufung, fernab von dem Wohlgefallen Gottes, sagt ihr, wir müssen auch, wie damals zur Zeit Esras und Jeremias, einen Weg zurückfinden und dann nach Gott belebende Gnade tätig werden lassen. Wie war das im 19. Jahrhundert? Wir berufen uns so gerne auf unsere Väter und diese Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts. Und ich sage offen, ich hätte gerne damals auch gelebt in dieser Erweckungszeit. Aber ich sage euch ebenso offen, ich wäre gern sozusagen einer gewesen in der Erweckungszeit, der, jetzt darf ich mal Namen nennen, der hinter dem Bruder Darby, hinter dem Bruder Kelly und wie sie alle heißen, hergegangen wären. Die haben die Bresche geschlagen, ihr Lieben. Die haben sich die Gnade schenken lassen, aus babylonischen Verhältnissen der Kirche auszubrechen, zurückzuführen. Allein die Schrift, allein die Rechte des Herrn. Das war Erweckungszeit. Sie haben auch erlebt, wie das, was in der Reformationszeit einen guten Anfang genommen hatte, dass das wieder einen totalen Rückfall in diesen toten Protestantismus genommen hatte. Wovon die Schrift sagt, du hast zwar den Namen, dass du lebst, schönes Bekenntnis hast du, aber bist tot. Und dann hat Gott eine neue Erweckung geschaffen. Wir finden das in den Sinnschreiben, in dem Sinnschreiben an Philadelphia. Nicht mehr die große Kraft der Pfingstzeit, aber eine kleine Kraft. Und dann zählt der Herr auf, du hast mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast das Wort meines Ausharrens bewahrt. Eben das waren Kernanerkennungen aus Zeiten der Erweckung. Da ist die Frage, lassen wir uns mitnehmen, auch heute, ihr Lieben, wo wir leider mit ansehen müssen, dass manches einfach preisgegeben wird und dass das Herz eben nicht mehr ganz nah bei Christus ist und wir so leben, wie es unserer hohen Berufung entspricht. Dass vielleicht manches formalisiert ist, in einem Bekenntnis erstarrt ist, das Bekenntnis noch richtig ist, aber die Glaubenskraft eben, diese brennende erste Liebe, die schon bei Ephesus verloren gegangen war, bei uns auch verloren gegangen ist. Eben da brauchen wir solche Impulse, wie so offensichtlich unser Esra auch erlebt hat. Und er hat sie im Glauben angenommen. Ich möchte versuchen, mit der Hilfe des Herrn und den vorliegenden gelesenen Versen, sieben besondere Merkmale dieses Mannes herauszustellen, und wir werden alle unter Gebet sein, dass der Herr diese sieben Merkmale in unsere eigenen Herzen hineinbringt, dass wir sie überdenken, dass wir sie übertragen in unser Leben, in unsere Zusammenhänge Und dass der Herr dann auch solche Ergebnisse sehen kann bei diesem Glaubensmann Israel. In der Bericht über ihn im Buch Israel umfasst ungefähr ein gutes Vierteljahr, knappe 4 Monate. Wenn Gott aus deinem und meinem Leben mal soeben 4 Monate beschreiben würde, könnte er da auch 6-mal sagen, dass die gute Hand Gottes für uns wäre, bei 5 verschiedenen Anlässen, aus 5 unterschiedlichen Perspektiven, immer wieder, was der Mann tut, wird das Zeugnis zugegeben, weil die gute Hand Gottes über ihm war. Und das ist übrigens mal nebenbei gesprochen, das erste Merkmal, was einfach so ein Begleitmotiv seiner Lebensgeschichte ist. Eine beständige, durchgängige Erfahrung dieses Mannes, die gute Hand meines Gottes ist mit mir. Wisst ihr, der kannte die Hand Gottes, der Israel. Wir gleich uns noch beschäftigen, dass er nebenbei auch ein Schriftgelehrter war. Der kannte Gott, wie Gott sich offenbart hat. Erstens in der Schöpfung, zweitens in den Schriften. Drittens in den Erlebnissen der Väter, die auch auf ihn gekommen waren. Und wenn wir einfach mal dabei stehen bleiben, die gute Hand Gottes, das ist ja nicht irgendetwas. Der hat er zum Beispiel schon als der Schöpfer Gott tätig werden lassen. Gehen wir mal Psalm 19. Wie fängt er an? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet was? Seiner Hände Werk. In dieses majestätische Universum. Werk seiner Hände. Jesaja sagt mal, der sozusagen die Wasser mit seiner hohlen Hand abgewogen hat. Ozeane. Was er jetzt in den Philippinen so getost hat oder so ein Tsunami gegeben, das gehörte alles zu den Wassern, die er in seiner hohlen Hand gewogen hat. Wir merken, das ist sinnbildliche Sprache, aber zeigt uns etwas von seiner Schöpferallmacht. Dieser unbezwingbaren Macht seiner Hand. Wenn diese Hand tätig wird, ihr Lieben, dann will sie gottgemäße Ergebnisse zu Wege bringen. Aber dieselbe Hand, die die Schöpfung geschaffen hat, ihr Lieben, das ist dieselbe Hand, mit der der Herr sein Volk übrigens mit starkem Arm und mächtiger Hand aus dem Knechtshaus Ägypten geführt hat. Das ist die erlösende Hand, der erlösende Arm Gottes. Da denke ich immer an Golgatha hin. Der da am Kreuz von Golgatha gehangen hat, das ist der, durch den und für den alle Dinge geschaffen sind. Die mächtige Schöpferhand Gottes, ihr Lieben, war bei dieser Person. Aber das war dieselbe Person, ihr Lieben, die sich die Hände und Füße durchgraben ließ, die am Kreuz gehangen hat, weil er mich und dich erlösen wollte. Das waren die Hände, die die Jünger bei seiner Himmelfahrt als letztes sahen, als erhobene, segnende Hände. So ist er heute noch für uns tätig, ihr lieben Geschwister. Haben wir annähernd eine Vorstellung von der Macht und der Liebe, die diese Hand Gottes führen will, die heute noch tätig sein will? Es kann aber auch sein, dass die züchtige Hand Gottes ist, die sich auch mal auf uns legen muss. Und die Züchtigung Gottes geschieht auch aus Liebe, aber hin zu den Absichten, die Gott mit uns hat. Und die lenkende Hand, die man so sagt, bitte nicht hierhin, sondern dahin. Eben wer Kinder gehabt hat, weiß, was man so mit der Hand alles ausdrücken kann. Ich erinnere mich gerne an manche Gelegenheit. Dann liefen die so neben einem, wollten nicht weg vom Vater, und dann legte man die Hand auf das Kind hin. Das ist einmal Ausdruck der liebevollen Zuwendung, des Wohlwollens. Das dürfen wir als seine Kinder auch haben. Ausdruck des Wohlwollens, weil wir nah bei ihm sind, ihr Lieben, nicht in der Gegend rumrennen, in der Gegend der Welt, sondern nah bei ihm sind. Und da kann uns mal so lenken eben. Nur ein kleiner Druck, ihr Lieben, ich weiß, wie das geht, wie man Kinder, wenn die Hand auf ihnen ruht, wie man sie auch lenken kann. Auch wie man ihnen das Empfinden von Geborgenheit und Schutz geben kann, wenn da Gefahren drohen. Das kennen wir aus dem ganz natürlichen Erleben. Kennen wir das von unserem Gott, ihr Lieben? Dass wir spüren, seine gute, anerkennende Hand ist über uns, die uns bewahren und schützen will auf den Wegen Gottes, die uns da leiten will auf den Wegen Gottes. Denn was gäbe mir nicht darum, mehr zu erleben, dass die gute Hand Gottes wirklich über uns ist? Und das müsst ihr bedenken, ihr Lieben, hier steht nicht die gute Hand Gottes einfach, sondern Esra redet darüber, die gute Hand seines Gottes oder unseres Gottes. Er sprach aus einer ganz bewusst gelebten Beziehung und einer bewussten Kenntnis Gottes heraus. Das zeigt, dass Esra ein Mann in der Gemeinschaft mit Gott war, der darin die Anerkennung und Leitung seines Gottes erlebt hat. Und das ist ein so fundamentales Merkmal, dass der Herr uns damit beschäftigen möchte, um es selbst in unserem Glaubensleben und Glaubenshandeln zu erfahren, dass wir spüren, da liegt jetzt seine gute Hand auf uns, ihr Lieben. Wir leben in Verhältnissen, wo manche Widerstände sind, wo der Feind uns auch manchen Klotz sozusagen in den Weg legen will. Auch wenn es um das Wohl der Versammlung geht, um den Dienst des Evangeliums, um das Bemühen in der Herde Gottes, ihr Lieben. Wenn wir da erfahren, dass seine gute Hand über uns ist, auch wenn wir es gemeinschaftlich erleben, so wie es auch tut, etwas später. Wir wollen den Herrn bitten, dass er bei uns die Verhältnisse reifen und wachsen lässt, dass wir in der Tat sehr bewusst erleben können, dass seine gute Hand anerkennend, wohlwollend, leitend und helfend über uns ist. Dann geht es uns wohl, ihr Lieben. Und Esra ist es wohl gegangen, innerlich. Obwohl er äußerlich viele Herausforderungen meistern musste. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Merkmal. Eben dieser Mann, und damit beginnt letztendlich das Kapitel, kannte die Sehnsucht nach Zion. Wir müssen bedenken, der Mann hat wohl etliche Jahre, die genaue Zahl wird uns ja nicht mitgeteilt, aber er hat wohl geraume Zeit im Klima Babels gelebt. Babel heißt Verwirrung. Und ein Mann, der sich geistlicherweise das Herz auf dem rechten Fleck bewahrt hatte, und davon können wir ausgehen bei Esra, der wusste, was das System Babels für einen glaubenden Israeliten war. Das war Verwirrung, ihr Lieben. Das war Götzendienst, das war Selbstsucht, das war Selbstverherrlichung des Menschen. Das war Babel. Aber da war dieses Volk hineingeraten, ihr Lieben. Manche haben sich integrieren lassen da. Ich denke mal an die Freunde Daniels. Hervorgehoben werden nur diese Daniel und seine Freunde unter ihnen, unter der ganzen Schar dieser jüdischen Elite, die sich offensichtlich assimiliert hatte, integrieren ließ in Babel. Heute hat man ja auch sowas, Integrationsbeauftragten dieser Gesellschaft. Ne? Das hat es zu allen Zeiten gegeben, ihr Lieben. Das waren sozusagen Instrumente Satans, die Integrationsbeauftragten Satans, die die Glaubenden in das Weltsystem, das System Babels integrieren sollten. Die Bemühungen sind nicht fremd, ihr Lieben. Das hat es damals und heute gegeben. Das heißt, die Glaubenden von der Quelle zu entfremden, nichts anderes ist das. Oder eben dann hat unser Esra die Verhältnisse Babels hautnah erlebt. Aber die immer mit dem Heimweh nach Zion gemerkt sind. Wollen wir mal eine Stelle lesen? Wir wissen ja, dass die Psalmen nicht nur Informationen sind, sondern dass sie sehr viel innere Empfindungen ausdrücken. Schlag doch mal den 137. Psalm auf. Da sagt der Psalmist, Vers 1, an den Füßen Babels, da saßen wir und weinten, als wir uns an Zion erinnerten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten, denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklage machten, Freude, singt uns eins von Zions Lieder. Ihr Lieben, so ein bisschen religiöse Folklore, religiöser Kulturaustausch, das bringt der Feind immer auf den Weg. Und das gehört auch zu diesem Integrationsprogramm. Wir zeigen euch mal was von unseren Göttern und jetzt zeigt ihr uns mal was von eurem Gott. Und dann wird Vermischung angewandt. Und dann sagt dieser Mann des Glaubens, wie könnt ihr auf fremder Erde die Lieder Zion singen? Ihr Lieben, da war alle Freude verflogen. Ein Israelit musste beim Hause Gottes sein, damit das verwirklicht werden konnte, was mein Psalm 22 steht über Gott, den du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Die waren in Jerusalem, in Israel, zum Schweigen gekommen. Und auf fremder Erde wollten diese Gläubigen nicht singen. Und dann sagen sie, wenn ich, Vers 5, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so vergesse ich meine Rechte. Und dann Vers 6, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freude. Und dann gibt es Psalm 126, das mal ein wenig vor. Als Gott sie dann nach Hause bringt, doch wir lesen es mal eben, als Gott sie dann nach Hause bringt, und das wird der Esra ebenfalls empfunden haben, Psalm 126, Vers 1, als der Herr die Gefangenen Zion zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ihr Lieben, das ist in der Tat so, dass Gott Großes an diesem kleinen Überrest getan hat, als er ihn wieder nach Zion zurückbrachte. Das gilt für den ersten Rückzug unter Zerubbabel und Joshua, oder Josua in Esra 1 bis 6 abschließend, wo es um den Bau des Altars geht, dass in Zion wieder Anbetung geschieht und dass da das Haus Gottes gebaut wird, um dort, wo Gott Segen verordnet hat, Gott anzubeten und zu ehren. Und das geschieht jetzt auch, als in den noch viel kleineren Überrest unter Israel nach Zion zurückbringt. Ich habe eben gesagt, die Leute haben Klage geführt in Babel, aber mit ihrem Herzen waren sie in der Heimat. Sie wurden bewegt von dem Geist eines David oder ihrer Väter, auch wenn sie viel, viel später lebten. Der Geist Davids lebt in ihrem Herzen. Was hatte denn David zu diesem Thema Zion gesagt? Wohnstätte Gottes, Opfern am Altar, Gott Jubelopfer zu bringen. Was hat den Mann bewegt, als er in Psalm 26 sagt, Herr, ich habe geliebt die Stätte deines Hauses, den Wohnort deiner Herrlichkeit. Und dann setzt der Mann fort, ihr Lieben, ich umziehe deinen Altar, um hören zu lassen die Stimme des Lobes und zu erzählen alle deine Wundertaten. Ihr Lieben, David wusste, was es bedeutete, in der Gegenwart Gottes, im Hause Gottes sein zu dürfen, um als Anbeter dort zu erscheinen, der die Wohltaten Gottes erlebt hatte. Der David war ja der Mann, der sicherlich sehr weit zurückgedacht hat, bis zu dem Augenblick am anderen Ufer des Roten Meeres, wo Gott erstmalig davon gesprochen hatte, dass er sein Volk zu diesem Berg seines Erbteils führen würde, dem Wohnort seiner Heiligkeit, wo der Tempel Gottes, die Wohnstätte Gottes, errichtet werden sollte. Aber was Gott dem Mose da noch nicht deutlich gemacht hatte, war, wo jetzt genau geografisch dieser Ort sein sollte. Nur, dass Gott sie dahin bringen würde, das ist sozusagen der geistliche Mittelpunkt eines erlösten Gottesvolkes sein wird. Dann finden wir im 5. Mose, dass er 21 Mal dort von dem einen Ort reden lässt, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. Unter sehr unterschiedlichen Aspekten. 21 Mal. Ab Kapitel 12. Aber wieder wird kein geografischer Ort genannt. Bloß die erhabene Tatsache, dass Gott es tun wird. Und Jahrzehnte später kommt dieser gottesfürchtige David und sagt, wenn diese Zusagen Gottes da sind, wird er sie einlösen. Aber ihn hat es dann keine Ruhe gelassen. Wo ist der Ort denn? Psalm 132. Da wollte er selbst seinem Schlaf seinen Augen keinen Schlaf mehr gönnen, bis er den Ort herausgefunden hat. Und dann fand er ihn. Und dann mit seinem Sohn Salomo hat er dann in Zion die Ruhestätte Gottes zubereitet, dieses Haus Gottes. Und dann sagt Salomo gewissermaßen, steh auf zu deiner Ruhe. Eben da wusste man, dass dieser verheißene Ort Zion sein würde. Und seitdem lebte Zion und das Haus Gottes in den Herzen eines gläubigen Israeliten. Ein anderer Psalmist sagt, aus Zion der Schönheit Vollendung ist Jehova hervorgestrahlt. Eben was das für ein Israeliten bedeutet, können wir kaum erahnen. Deshalb verstehen wir auch, dass ein Mann wie David zum Beispiel sagte, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lass uns zum Haus Jehovas gehen. Ich verstehe auch, warum im Psalm 42 die Pilger, wenn sie dreimal im Jahr nach Jerusalem zogen, als eine feiernde und lobsingende Menge dorthin gezogen sind. Dann verstehen wir auch ein wenig, was einer sagte, wenn er nicht beim Hause Gottes war. Vergleicht das mit dem Durst eines Hirsches, wie der lechzender Wasserbäche. So lechzt meine Seele nach Gott. Eben Geschwister, diese Empfindungen waren aufrichtig in den Herzen eines Mannes wie David und anderer. Und sie leben jetzt auf im Herzen eines Esras. Und er möchte zurück nach Zion gehen. Das waren ungefähr 1300 Kilometer. Und die Mühe und Plackerei können wir uns nicht vorstellen. Aber er hatte eine Motivation und die gute Motivation lässt alle Hindernisse hinter sich, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal einen Sprung in unsere christlichen Verhältnisse. Was hat unsere Väter bewegt, ihr lieben Geschwister, als sie sozusagen die ganzen babylonischen Verhältnisse in der Kirchengeschichte ihrer Zeit sahen? Was hat sie bewegt, wieder zu dem Ursprung zurückzukehren? Was sagt uns das Wort Gottes über die Verkündigung des Todes des Herrn? Über den Tisch des Herrn? Über das Zusammenkommen als Versammlung? Was bedeutet uns das, ihr Lieben? Das haben sie auf den Knien erbeten und das wurde ihnen kostbar. Und dann haben sie Sehnsucht nach diesen Verhältnissen bekommen. Sie mussten keine 1300 Kilometer zurücklegen. Das war nicht die Überwindung von äußeren Distanzen, sondern da mussten innere Distanzen überwunden werden. Und unsere Brüder haben es getan. Sie haben sich mit hineinnehmen lassen in diese belebende Gnade. Und wie ist das heute? Ich weiß, ich erlebe manche Sonntagnachmittagsstunde auch mal so bei Vorträgen, wo dann die Strophe gesungen wird, O belebe alle Glieder, Heiland deines Leibes du. Gib das jedes Herz, ich kehre zu dir, Glanz der Ewigkeit, nur dich und deine Herrlichkeit begehren. Singen alle mich. Ich habe noch keinen entdeckt, der auf einmal da aufgehört hätte. Alle mitgesungen. War das die authentische oder ist das die authentische Sprache unserer Herzen? Haben wir diese Sehnsucht wirklich, nicht nur den Ort zu kennen, sondern geistlicherweise mit dem ganzen Herzen bei ihm zu sein? Wir können manchmal erklären, was es heißt, versammelt zu sein zum Namen des Herrn. Wir können eine richtige Auslegung von Matthäus 18, Vers 20 geben. Ist schön, wenn wir es können. Aber die andere Frage ist, ihr Lieben, ob wir die Sehnsucht unserer Herzen kennen, eine ehrliche Sehnsucht, bei ihm zu sein, um den Segen seiner Gegenwart zu erleben, dass wir dann mit Anbetung und Lobgesang bei ihm sein können und auch Gott Opfer des Lobes und Dankes bringen, dass wir mit freien, erwartungsvollen Herzen tatsächlich begierig sind, so wie wir im Gebet eben ausgedrückt haben, nach der unverfälschten Milch seines Wortes. Er will uns geben. Er will uns auferbauen und Nahrung schenken. Haben wir diese Sehnsucht, solch einen Ort und Augenblick tatsächlich zu erleben? Es war es. Und ihr Lieben, die Mühe, die er auf sich genommen hat, zeigt, wie groß das Verlangen seines Herzens war. Möchte der Herr uns schenken, dass wir, wie Esra die Sehnsucht nach Zion zu Hause Gottes kannte, dass wir eine Sehnsucht, ein Verlangen kennen, wirklich da zu sein, wo der Herr ist. Ihm, es wäre auch nicht das erste Mal, wenn wir wirklich das Bedürfnis haben, dass der Herr uns dann mehr gibt, als wir überhaupt erwartet haben. Hättest du gedacht, dass nur einer von den zwei Emmaus-Jüngern auch nur annähernd daran gedacht hätte, bei den ersten Worten der Unternehmung mit dem Herrn, dass die einmal brennende Herzen haben würden? Dass sie sich in die Augen gucken würden und sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg sich selbst auf seinem Wort erklärt hat, brannte nicht unser Herz. Eben das ist Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Und die möchte der Herr durch seine gelegene Gnade auch in uns verstärken. Jetzt kommen wir zu einem dritten Merkmal. Eben dieser Esra ist da nicht als irgendein Mann aus Israel hingezogen. Und diese Sehnsucht nach Zion, die hatte er erstens als Priester und zweitens als kundiger Schriftgelehrter. Das sind die beiden nächsten Punkte. Wir haben als erstes gesehen, er hatte eine wunderbare Überschrift über seine Leben. Zweitens kannte dieser Mann die Sehnsucht nach Zion. Und es wird uns jetzt umso deutlicher, warum er diese Sehnsucht nach Zion kannte, weil er aus priesterlichem Geschlecht war, eben weil er in einem vollen Bewusstsein der Vorrechte und Würden des Priestertums stand. Eben, es war schon was Großes im Alten Testament, dass Gott dieses Volk als ein priesterlich dientes Volk sehen wollte, das sich Gott nahte. Aber eben dann gab es hier Aaron und seine Söhne, denen der eigentliche Priesterdienst gegeben wurde. Ich sage das mal mit Rückgriff auf Lukas 1. Ich frage schon mal, was war für einen normalen Israeliten die größtmögliche Nähe zu Gott? Lukas 1. Das war draußen. Der eine Priester, der stand am Altar, am Räucheraltar. Und die Menge, das ganze Volk, stand draußen. Das war die größtmögliche Nähe eines Israeliten aus dem irdischen Volk. Und dazwischen war der Scheidevorhang. Immer war es der Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha gerufen hat. Es ist vollbracht. Da zerriss dieser Scheidevorhang. Und wenn wir wissen wollen, was das bedeutet, müssen wir nur mal in den Hebräerbrief reingehen. Kapitel 10, ihr Lieben. Da wird nicht mehr über jüdischen Priesterdienst gesprochen, die Gott auf diese Weise nahen konnten, sondern da wird über uns gesprochen, über dich und mich, ihr Lieben, durch dessen Willen, Gottes Willen, wir geheiligt sind, abgesondert sind zum Priesterdienst in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Da wir nun freie Mütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum auf dem neuen und lebendigen Wege, den er, der Herr Jesus, uns eingeweiht hat durch sein Blut. Auf dem Weg über Golgatha, ihr Lieben, dürfen wir unmittelbar in der Gegenwart Gottes erscheinen und dürfen Opfer des Lobes und Dankes bringen. Denn verstehen wir, welch ein Vorrecht uns der Herr geschenkt hat, dass er erhabener ist als der Vorzug, den Esra als Priester erlebt hat. Aber eben selbst in den Verhältnissen des Alten Testaments wird Gott in der Beschreibung dieses Mannes, wenn er uns näher zeigen will, wer es ist, der sein Wohlgefallen hat, dann wird Gott demonstrativ, er sagt, dieser Esra, dann setzt er sozusagen den Finger auf seinen Namen, nachdem er vorher Punkt für Punkt die Geschlechterfolge dieses Priesters aufgezeigt hat. Damit wollte Gott nachweisen, dieser Esra lebt im Bewusstsein und in der guten Tradition von Priestern, die Gott nannte. Ich sagte gute Tradition. Gibt auch schlechte. Ja, gibt auch schlechte Traditionen. Das dann, nennt man dann Traditionalismus. Und wenn der Unterschied zwischen guter und schlechter Tradition kennenlernen willst, dann ist gute Tradition die Glut bewahren und schlechte Tradition ist der Aschehüten. Der Asche erstickt. Aber die Glut muss bewahrt sein und er liegt die Glut eines priesterlichen Herzens, dass er Gott da dienen wollte, wo Gott den Platz der Anbetung bestimmt hatte. Deshalb wollte er dort hin. Denn ihm lebt in unserem Herzen auch dieses Bewusstsein, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Im Alten Testament musstest du Glück haben, wenn du dazu gehörtest. Da musstest du irgendwie von Aaron abstammen. Sowas nennt man heute Klerikalismus. Sowas hat sich auch eingebürgert, aber ohne Anweisung. Und dann lesen wir in der Bibel im Neuen Testament, ihr Lieben, dass wir, die Erlösten, alle miteinander, ob Brüder oder Schwestern, eine heilige Priesterschaft sind, um diese geistlichen Schlachtopfer darzubringen, die Gott wohlgefällig, wohlangenehm sind. Ich weiß, den Vers haben wir schon oft gehört. Lassen wir mal eben dabei stehen, dass wir, du und ich, im priesterlichen Dienst etwas bringen können, was dem großen heiligen Gott wohlannehmlich ist. Ich weiß, dass der Liederdichter sich was dabei gedacht hat. Und ich versuche es immer nachzuempfinden. Wenn er in diesem Lied singt, was sollen wir dir dafür bringen, Gott? Welchen Weihrauch nimmst du an? Und dann kommt jetzt eine Antwort. Oh, lass uns dir von Jesus singen. Er allein dich erfreuen kann. Der sich in seinem Sohne Sünder zugeneigt hat, um uns als seine Kinder zu sich zu bringen, Leben. Er sagt jetzt, ihr dürft als Kinder mir nahen, um Anbetung zu bringen, Leben. Um eine Antwort zu geben auf das, was ihr in meinem Herzen erlebt habt, was ihr davon erfahren habt, wer mein Sohn und dessen Werk für mich ist. Das sind die geistlichen Schlachtopfer, von denen Petrus redet. Waren ja von Haus aus Juden, die Briefempfänger. Und du musstest denen nicht erklären, was Schlachtopfer ist. Kannten die alles. Was ein Brandopfer war, was ein Sündopfer war, was das Friedensopfer bedeutete. Das musst du nicht erklären. Aber was du ihm erklären musstest, ist, dass diese Opfer nur deshalb vor Gott je Bedeutung und Wert hatten. Psalm 40. Weil sie auf dieses eine einzige Opfer seines Sohnes hinwiesen. Ihr Lieben, am Kreuz auf Golgatha ist das vollkommene Brandopfer gebracht worden. Eben da hat Gott den Wohlgeruch der ganzen Hingabe gesehen in dem Opfer seines Sohnes, dass er bereit war, alles zu tun, damit Gottes Ansprüche im Blick auf die Sünde zufriedengestellt wurden. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, ihr Lieben. Und was er sozusagen zur Verherrlichung Gottes getan hat, das hat er auch im Blick auf unsere unsagbar tiefen Bedürfnisse als Sünder getan. Da wurde er zur Sünde und zum Fluche an demselben Kreuz. Und ihr Lieben, wenn er das für uns nicht geworden wäre, wären wir alle Aspiranten der Hölle, der ewigen Verdammnis. Können wir Verdammnis ausdenken? Nein. Nein. Aber davor hat er uns bewahrt. Aber er hat uns nicht nur davor bewahrt, auf einer Ebene plus minus null, so gerade mal auf die sichere Seite zu bringen, sondern da hat er gezeigt, so, als Erlöster, darfst du mir jetzt nahen als Anbeter. Eben das hat er Jesus auch getan. Haben wir das verstanden, auch nur annähernd verstanden, was es bedeutet, dass wir vor Gott treten dürfen? Und dass er an uns gedacht hat, als der Herr Jesus sagt, der Vater sucht solche als seine Anbeter, die den Geist und Wahrheit anbieten. Das ist Bewusstsein von Priesterdienst. Und wenn wir wissen, ihr Lieben, was solch ein Priesterdienst für das Herz Gottes ist, wenn er seine Erlösten sieht, wie sie über den Dank für die empfangene Gabe hinaus. Dank beschäftigt sich mit der Gabe, mit den Empfangenen. Wenn aber seine Erlösten darüber hinweg schauen können, was im Herzen Gottes war. Ihm gestatte mir mal eine ganz einfache Erklärung, damit wir begreifen, was Gott sucht. Ich bin in der schlichten Zeit groß geworden und da waren Spielzeuge jämmerlich rar. Und irgendwann hat mein Vater uns, mein Bruder und mir, die elektrische Eisenbahn geschenkt. Hat sie das viel kosten lassen. Das war für uns als Jungs damals unvorstellbar. Natürlich haben wir uns über die Eisenbahn gefreut, ohne jede Frage. Aber ich weiß noch wie heute, ihr Lieben, dass es mich tief bewegt hat. Da habe ich mal die Eisenbahn beiseite getan. Was mein Vater bewegt hat, uns das zu geben, was er für uns übrig hatte. Da können wir mal über die Eisenbahn wegkommen. Und dann sehen wir das Herz des Vaters. Verstehen wir jetzt, was unser himmlischer Vater sucht? So groß die Gabe ist, die uns geschenkt hat, und die ist unfassbar groß, größer als alles ist, was Gott der Vater empfindet, wenn ihr die Hingabe des Opfers seines Sohnes sieht. Was hat ihn bewegt, als er damals den Himmel öffnete, völlig ungewöhnlich, und hörbar in diese Welt hineinsprach, dieser ist mein geliebter Sohn. Ich rede menschlich, Gott konnte und wollte offensichtlich, wie wir so sagen, nicht an sich halten und hat es in die Welt hineingezeugt, damit wir es hören sollten, damit wir es zu Herzen nehmen sollen. Und als Erlöste, die unter dem Segen und der Gnade Golgatha stehen, ihr Lieben, was füllt unsere Herzen im Blick auf die Wertschätzung der Person des Sohnes Gottes, der das Lamm Gottes geworden ist? Sagen wir das dann dem Vater. Und zwar an dem Ort, wo wir gemeinsam Gott nahen können. Eben dann verstehen wir, die Sehnsucht im Herzen eines Esras muss auch unsere Sehnsucht nach diesem einen Ort sein. Und das Bewusstsein, priesterlich nahe zu dürfen, muss uns den Ort umso lieber machen. Jetzt kommen wir zu einem vierten Bergmann. Der war auch noch Schriftgelehrter, Schriftkundiger. Und zwar ein exzellenter Schriftkundiger. Ich möchte der Zeit wegen das mal verkürzen, dass Esra als Schriftkundiger einen vierfachen Segen zeigte. Oder das mit einem vierfachen Segen verbunden ist. Er liebte und kannte die Schrift und forschte in ihm. Und wann forscht man in etwas, wenn man es genau kennen will? Ne? So, Naturforscher kümmern sich um Dinge der Natur und wissen dann wesentlich mehr über die Dinge der Natur und geraten über die Schöpfung Gottes ins Staunen, wenn sie ihn als Schöpfer akzeptieren. Ich sage euch mal einen kleinen Punkt. Fängst mal so eine kleine Libelle ein als Laie, denkst du ein kleines Tierchen, was ist das schon? Der Naturforscher, der seziert die, der legt beispielsweise so ein Libellenauge unter das Mikroskop und entdeckt da, dass dieses simple Libellenauge, das ein bisschen größer ist als ein Stecknadelkopf, über 30.000 Facetten Augen hat. So hat der Schöpfer dieses Tierchen ausgestattet, damit es gut leben kann, wie Gott es leben lassen wollte. Faszination. Wer kriegt das nur raus? Der Naturforscher, ne? Der entdeckt die Schönheit. Und wenn wir Schriftforscher sein wollen, wie der Esra, dann müssen wir nicht dieses Buch nur mit in die Versammlung bringen und nachlesen, wenn einer da was vorliest. Dann müssen wir das auch nicht nur am Nachttisch haben, ihr Lieben, irgendwann mal ein bisschen drin lesen. Die Frage ist, ihr Lieben, wenn wir Schriftforscher sein wollen, muss uns das interessieren? Müssen wir ein Fragen haben, ein Suchen? Was steht darin? Und jetzt bringe ich mal eine kleine Verbindung zum Priester. Wenn wir je verstanden haben, ihr Lieben, was auf Golgatha für uns geschehen ist, was Gott getan hat, als er seine unaussprechliche Gabe für uns gegeben hat, was tun wir dann mit diesem seinem Wort, ihr Lieben, was aus dem Herzen Gottes gekommen ist, aus der Ewigkeit stammt, Dinge der Zeit berührt und in unsere Herzen hineinwirkt. Was machen wir damit? Wir zeigen uns oft so schnöde, so erbärmlich schnöde diesem Wort gegenüber. Man erlebt das schon mal. Einige Kinder haben ein spannendes Buch, können den halben Nachmittag mit uns durchschlagen. Erwachsene übrigens auch. Erwachsene auch. Auf der Urlaubsfahrt, dicke Tasche mit dicken Büchern. Und die Bibel, ja, die ist auch dabei. Eben, wie schätzen wir Gottes Wort? Es gibt ja diesen schönen Psalm 119, übrigens der längste Psalm. Und der Psalm, der thematisiert die Bedeutung des Wortes Gottes. Ist euch schon mal aufgefallen, wie der anfängt? Manche haben ja eben so ein etwas mühsames Verhältnis zu diesem Wort. Der eine sagt, das ist nur was für Brüderkonferenzen, die können das recht verstehen. Die Brüder am Tisch oder die Lehre, die Gott gegeben hat. Eben Gott hätte es uns nicht allen in die Hand gegeben, wenn das nicht für uns alle wäre. Wenn er darüber hinaus Lehrer gegeben hat und Brüder, denen es vielleicht etwas mehr Licht auch anvertraut hat, wollen wir dankbar sein. Das enthebt uns aber nicht der Bemühungen, zu forschen, was uns sein Wort sagt. Und dieser Psalm 119, der fängt mit einer zweimaligen Gottesanbetung an. Das hast du selten im Psalm. Selten. Ich sage das jetzt aus dem Gedächtnis, musst du heute Abend nochmal nachlesen. Da wird einmal glückselig gepriesen, der im Gesetz des Herrn wandelt. Das heißt, der ganz praktisch zeigt, dass er mit dem Wort Gottes lebt. Der wird glückselig gepriesen. Nun wirst du vielleicht sagen, glückselig ist wieder so ein etwas abgestandenes Wort. Übersetz das in deine Zeitsprache hinein, aber lass den Inhalt bitte, wie Gott ihn gemeint hat. Erfüllte Freude, erfülltes Glück, ihr Lieben, wenn wir wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Das heißt, wenn Gottes Wort uns tatsächlich Wegweisung Tag für Tag ist. Gehört ja viel zu, ne? Nicht nur so ausschnittsweise, auch nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Und das zweite glückselig, die das Gesetz des Herrn im Herzen haben, nach ihm sinnen und suchen. Eben wenn das Wort Gottes das Innere von uns bestimmt und das Äußere, und beides gehört zusammen. Und dann fängt dieser Psalm an, über die Großartigkeit dieses Wortes zu reden, in der ganzen Vielfältigkeit. Und ich kann den Psalmisten gut verstehen, wenn er irgendwo, ich glaube, Vers 15 oder 18, sagt der Herr, Gott mit einer Bitte, öffne mir die Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Ich habe schon manches Mal sinnentsprechend den Herrn gebeten, öffne mir die Augen. Oder wie Paulus in Epheser 1 sagt, dass wir mit erleuchteten Augen des Herzens, ihr Lieben, schauen, was Gott uns gegeben hat und mitgeteilt hat in seinem Wort. Diesen unerforschlichen Reichtum des Christus, diesen Ratschluss, ihr Lieben, wovon Bruder David mal gesagt hat, das ist ein ständiges Wandern in der Erkenntnis, ohne je den Horizont zu sehen. Oder wenn Paulus uns an derselben Stelle auffordert, dass wir erkennen sollen, die Erkenntnis übersteigen des Christus, können wir alles aus diesem Wort herausnehmen, weil der Geist Gottes uns das erklären will und uns als Herzensbesitz schenken will. Denn das ist der Segen, den Esra als ganz normaler Israelit für sich empfangen konnte. Genuss an diesem Wort. Und die Anerkennung des Herrn. Deshalb steht er auch, hatte sein Herz darauf gerichtet, dieses Gesetz Gottes zu erforschen, um es zu tun. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Aspekt, warum das Segen für solch einen Mann bringt. Und da sehen wir Esra nicht als normalen Israeliten, für den das auch gültig war, sondern eben als Priester. Ihr Lieben, wenn er als Priester dieses Wort gut kannte, dann wusste er, was Gott gemeint hat, in jeder Einzelheit und Tiefe, warum er Priester Dienst gegeben hat, wie er den Priesterdienst sehen will und was aus dem Priesterdienst für Gott erwachsen soll. Kennen wir das, ihr Lieben? Was Gottes Wort über das Thema Anbetung sagt. Lobopfern? Was Gott meint, wenn er sagt in seinem Wort, wer Lob opfert, der verherrlicht mich. Verstehen wir in der Tiefe und in der Breite, was Petrus damit diesen geistlichen Schlachtopfern gemeint hat? Verstehen wir das? Da müssen wir in der Schrift forschen. Verstehen wir, was der Herr Jesus gemeint hat mit den tiefgreifenden Worten? Der Vater sucht solche, die in den Geist und Wahrheit anbeten. Ist er gemeint im Heiligen Geist oder was? Und was meint in Wahrheit? Eben wenn wir das verstehen, dann werden wir in der Schrift geforscht haben. Aber dann erwerben wir uns nicht Zugewinn für unseren Intellekt, ihr Lieben, sondern für das Herz. Es hat das Herz aufgerichtet. Möchte der Herr uns schenken, ihr Lieben, dass zu dem tiefen Bewusstsein, dass wir Gott als Priester nahen dürfen, das tiefe Bedürfnis kommt, dass wir sein Wort erforschen, zum persönlichen Gewinn und auch zum Nutzen als Priester. Da kommt ein dritter Segen, der ist für das Volk, in dem Esra gewirkt hat. Ich kann die Stellen jetzt aus Zeitgründen nicht nehmen, dritte Mose 10, müsst ihr mal nachlesen, ich glaube auch Malachi 2, wird sehr gezielt davon gesprochen, dass es Aufgabe der Priester war, dem ganzen Volk das Gesetz Gottes zu erklären. Das Wort Gottes suchst du von seinen Lippen, aus seinem Munde, sagt man ja. Das sollten sie erklären, die unterscheiden konnten zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Sie sollten unterweisen. Und insofern war Esra der Schriftgelehrte darin zum Segen für das ganze Volk. Deshalb steht auch in Vers 10 hier, dass er sein Herz darauf gerichtet hatte, das Gesetz Gottes für sich persönlich zu erforschen, um es zu tun. Aber dann kommt jetzt der dritte Punkt. Und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Eben danken wir Gott und machen das gleichzeitig auch zu einem Gebet übrigens, dass uns dieser Dienst vermehrt zum Leben geschenkt wird, dem ganzen Volk Gottes. Dass wir Belehrung über das Wort Gottes empfangen. Und ihr Lieben, die Wertschätzung eines solchen Dienstes zeigt sich, dass wir bereit sind, unsere Ohren und Herzen öffnen. Und dann kommt der vierte Aspekt. Er zeigt auch eben diesen Segen als Schriftgelehrter im Zeugnis nach außen. Zweimal sagt der König Artasastas, dass er ein vollkommener Schriftgelehrter ist, der Mann hatte Ahnung bekommen, und dass er die Weisheit, die bei ihm war, die Weisheit Gottes, er sollte die praktizieren inmitten seines Volkes. Das heißt, der weltliche König hatte rausgekriegt, der Esra ist ein vollkommener, ein versierter Schriftforscher, der kennt sich im Wort Gottes aus. Und bei ihm ist auch Weisheit. Also der hat nicht nur Wissen bestaunt, sondern ein sinnvolles, weises Umgehen mit den Geboten des Gottes Israels. Wie kann man dahin kommen, ihr Lieben? Wie kann man da ein Zeugnis sein? Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Und dann merken wir, das können wir heute auch noch. Was hat zum Beispiel Daniel gemacht, als er da am Hofwegen teilnehmen sollte? Er sollte da diese Tafelkost des Königs essen. Würde sich verunreinigen. Was haben die anderen gemacht? Die haben gesagt, na, wie sehe ich jetzt mal hier am Hof? Müssen wir leider machen. Sind die Zugzwänge der Situation. Kann man nicht so genau nehmen. Wir sind ja nicht mehr in Israel. Tausend Ausreden-Argumente. Und was macht hier Daniel, ihr Lieben? Der kennt das Wort Gottes und er legt Zeugnis ab im Fall, ich kann nicht, weil Gottes Wort es mir verbietet. Und das hat er dem Mann gesagt. Eben, wir haben die Ahnung von bekommen, warum der Mann so lebt und eben nicht anders. Und wenn wir ein Zeugnis in dieser Welt sind, in dem königliches Priestertum darstellen und die Tugenden dessen verkündigen, in unserem praktischen Verhalten, die Tugenden dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das sind Wesenszüge Gottes. Die sollen wir verkündigen durch praktisches Verhalten. Dann wird man uns vielleicht mal fragen, warum machst du das eigentlich? Und es wird komisch, wenn kein Christ mal gefragt wird, warum machst du das eigentlich? Oder warum machst du es eigentlich nicht? Dass wir die Gelegenheit geben, dass wir unser Verhalten aus dem Wort Gottes heraus bezeugen und begründen können. Ihr lieben jungen Leute, ist das ein Thema für euch? So Durchschlingen, ihr Lieben, das ist modern. Aber Flagge zeigen, ihr Lieben, Flagge zeigen, bekennen, warum wir etwas tun, dann kann auch die Kenntnis und das Leben nach der Schrift zum Zeugnis nach draußen werden. Das ist Esra als Schriftlehrer. Und jetzt muss ich noch zu einem Punkt kommen, ihr Lieben, das ist der Höhepunkt für mich. Im Blick auf das Haus Gottes ist Esra in voller Harmonie mit Gott selbst. Und wenn ich das so kurz und knapp formuliere, merkt ihr vielleicht schon, das ist ein Höhepunkt hier gegeben. Denn das Haus Gottes ist ja der Ort, wo Gott Gemeinschaft mit seinem erlösten Volk haben will. Ist ein Bethaus, ist das Haus des Opferdienstes, da wo Gott eben mit seinem Volk Gemeinschaft machen will. Und wo es Gott gemäß zugehen soll und zugehen muss. Und da ist jetzt Esra in voller Harmonie mit Gott. Warum können wir so sicher das sagen? Ihr Lieben, wir müssen jetzt mal zwei Stellen aus den verlesenen Versen zusammenbringen. Und zwar zunächst Vers 6 am Ende. Und weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr. Dieser Vers macht deutlich, dass Esra ein Begehren seines Herzens hatte, also Wunschvorstellung, die er nicht versteckt hat in sich, sondern die hat er genannt, wieder offenes Bekenntnis. Und der König hat ihm all sein Begehr geschenkt. Alles. Wo erfahren wir denn jetzt, was der König ihm geschenkt hat? Was er ihm ermöglicht hat? Erfahren wir im Brief. Und erzählt alles auf. Alles, was in dem Brief drin steht an Vorteilen für Esra, war offensichtlich das Begehren Esras, denn das steht ja, alles, was der König gegeben hat, entsprach dem Begehren von Esra. Jetzt habe ich aus dem Brief einen Kernvers gelesen. Und dieser Kernvers wird sozusagen eingerahmt von einigen anderen höchst bedeutsamen Erklärung. Aber wir wollen mal bei dem Kernvers bleiben. Da haben wir gelesen, in Vers 23, das hat der König aufschreiben lassen, alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Ich fasse es mal kurz. Er akzeptiert, dass es einen Willen Gottes gibt im Blick auf sein Haus. Das müssen wir übrigens auch akzeptieren. Und wir leben heute in einer Zeit der Emanzipation, der Selbstgestaltung, wo wir unsere Gedanken herantragen, wie es im Hause Gottes zugehen soll. Ich nenne nur ein Stichwort, das fängt an mit Wellness, Evangelium und hört mit Wohlfühlgemeinde aus. Auf. Was alles da reingepackt wird, das wisst ihr, wenn er so ein bisschen in die Zeit reinbringt. Das ist nach menschlichem Vorstellen, nach menschlichem Gutdünken. Aber hier geht es darum, was nach dem Willen Gottes ist. Und nichts anderes kann heute zählen. Wir machen sozusagen das Leben in der Versammlung in Anführungszeichen nicht besser, absolut nicht besser, wenn wir es nach unserem Geschmack ausrichten. Aber wir machen es gesegneter, wenn wir ernsthaft, aber auch flexibel danach fragen, was ist der Wille Gottes, was entspricht seinem Wort. Und ihr Lieben, Gott ist nicht verengt. Gott ist nicht verengt. Gott will, dass wir glückselig sind, denkt an den Psalm von eben. Dass wir eine völlige Freude haben in der Gemeinschaft mit ihm. Und er will in seinem Haus solche Verhältnisse gestalten, ihr Lieben, dass das uneingeschränkt möglich ist unter der Wahrung seiner Rechte. Lass uns deine Wahrheit treu verwalten, deine Rechte heilig halten. Das sagt er. Und dann soll alles getan werden, was zum Wohle des Hauses dient Und zwar, es soll sorgfältig getan werden. Liest euch den Brief zu Hause mal durch. Dann wird noch gesagt, es soll alles pünktlich getan werden. Dann wird noch gesagt werden, dass es gewissenhaft getan werden soll, Vers 17. Und ganz am Schluss mit Eifer. Packt die Merkmale mal zusammen, da merkt ihr, hier geht es aufs Ganze. All sein Begehr. In das war im Herzen etwas verwahrt. Und Gott öffnet ihm die Möglichkeit. Wenn das doch heute auch so wäre, geliebt. Dass da jeder Bruder, jede Schwester in einem örtlichen Zeugnis solch ein Begehren hat wie Esra, das würde uns miteinander auf die Knie bringen, ihr Lieben, dass wir vor dem Herrn diese Bitte immer wieder äußern. Schenk uns das, ihr Lieben, zur Verherrlichung deines Namens, zur Wahrung deiner Rechte und zu unserer Segensfülle, zu unserer ganzen Freude als Christen. Da komme ich rasch noch auf die zwei letzten Merkmale. Ich meine, als der Esra das hört, lesen wir dann in Vers 27, dass er Gott preist, ein Mann des Lobpreises, weil das Haus des Herrn verherrlicht wird. Eben dieser Mann hat vielleicht nicht gewusst, wie wunderbar Gott die Dinge führt. Aber jetzt hält er den Brief in der Hand und er weiß, Gott wird sein Haus, das damals so Wüste gelegen hat, wird es verherrlicht. Dass es im Haus Gottes wieder gottgemäß zugeht, das man verherrlicht. Dazu werden wir näher morgen noch kommen, was das inhaltlich bedeutet. Aber hier wollen wir einfach also festhalten, der Mann kennt den Lobpreis Gottes, wenn er sieht, dass etwas zu Ehren Gottes geschieht. Und das letzte, siebte Merkmal, da haben wir gelesen, dass er Mut fasste, er erstarkte, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und dann versammelte er Häupter, dass sie mit hinaufzügen. Eben er weiß sich nicht von der Gunst weltlicher Machthaber abhängig, sondern er sieht über diese weltlichen Machthaber, den König und seine Räte, sieht er hinaus, ihr Lieben, ins Herz seines Gottes und spürt die Hand seines Gottes über ihm. Er verdankt alles seinem Gott. Er sieht die Quelle aller Hilfe und Wohltat. Als er das sieht, da erstarkt er. Er wusste, du bist nicht von Menschen abhängig. Gott gebraucht sie, aber du tust es in der Kraft deines Gottes und möchte der Herr uns schenken, ihr Lieben. Auch aus dem heutigen Abend heraus, dass wir in guten Vorsätzen, geistlichen Vorsätzen erstarken und dass wir uns aufmachen, ihr Lieben, dass wir tätig werden, wo immer wir können, in welchem Bereich wir können, um zum Wohle des Hauses Gottes beizutragen. Jetzt wird vielleicht eine Schwester sagen oder der andere Bruder, ja, was soll ich denn schon machen? Ich sage dir mal einen Punkt, ihr Lieben, einen Punkt. Mach das als Schwester so, wie die Prophetin Anna Leben lang als Witwe gehandelt hat. Sie war Tag und Nacht flehend. Eine Witwe flehen, immer beten. Warum denn nicht? Und selbst wenn du nicht den ganzen Tag betest und flehst, sieht Gott uns denn ernsthaft auf den Knien? Auch wenn du uns vielleicht zum öffentlichen Dienst nicht gebrauchst oder du deinen Bereich kleiner siehst, sieht er dich im Gebet um das Wohl des Hauses Gottes. Und bist du durch dein persönliches Glaubensleben schlicht vielleicht authentisch, ehrlich, gewinnend, bist du ein Beispiel und Ansporn für andere, dann trägst du dazu bei, dass das Haus Gottes verherrlicht wird.